Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Climate Gossip.
Guten Tag, moin.
Der ersten im neuen Jahr 2025.
Frohes neues Jahr euch allen, haben wir euch noch nicht gewünscht.
Genau, darf man noch sagen, bis zur Mitte des Monats habe ich gelernt. Oder der Herr Knigge hat das wohl mal irgendwann aufgeschrieben, dass man das bis zur Hälfte des Monats noch sagen kann.
Du hast gesagt, dass der Herr Knigge.
Der Herr Knigge, ja, ich kannte
mein guter Freund, der Herr Knigge,
ja, hat das ich kannte gesagt. Schon seinen Vater.
Ja, es ist, ja. Wir nehmen heute am 15. Januar auf, das heißt, wir können ganz offiziell noch frohes neues Jahr wünschen.
Schön.
Genau. Sehr, sehr schön. Freut mich.
Wir hoffen, dass alle.
Es war mir auch wichtig, deshalb wollte ich heute unbedingt aufnehmen.
Genau. Genau deswegen. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen. Es fühlt sich ja schon wieder so an, als wäre das Jahr 3 Monate alt, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, ich fühle mich noch ganz frisch.
Ja? Okay, Respekt. Ich mich überhaupt gar nicht. Und was soll ich sagen? Ich finde es auch super. Also das, was bevorsteht im Februar und was ja jetzt anfängt und wo man eigentlich schon mittendrin ist, dieser Wahlkampf.
Jule, möchte das Wort Bundestagswahl nicht aussprechen?
Erstmal ist es Wahlkampf und dann kommt Bundestagswahl. Es ist dieser eine Tag. Aber dieser Wahlkampf, mein Gott.
Ja.
Naja, ich finde, Wahlkampf ist nicht für Winter gemacht.
Nee, ich glaube, da würden dir alle Beteiligten zustimmen. Ich würde nochmal, was mir noch wichtig ist zu sagen, bitte nehmt euch keine guten Neujahresvorsätze vor. Ich finde es irgendwie unsympathisch.
Und wenn ihr welche hattet bis hierhin?
Ja, genau. Streicht sie einfach. Seid einfach, einfach streichen. Oder vielleicht als einzige einen guten Neujahrsvorsatz einfach ganz viel Climate Gossip hören oder sich generell mit Klimapolitik auseinandersetzen, weil, meine Damen und Herren, das wird ein sehr, sehr wichtiges Klimajahr.
Genau, darum soll es auch noch gehen. Aber bevor wir jetzt wie immer auch mit unserem Gossip der Wochen starten, denn davon gab es ja auch schon wieder genug, noch ein ganz kleiner Hinweis. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Ich meine, was sagt ihr? Also, was sagt ihr zu diesem
Jules Photoshop-Künsten?
Was sagt ihr zu diesem wundervollen neuen Cover?
Es ist wirklich sehr schön geworden.
Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin sehr zufrieden.
Jule hat irgendwann so angefangen rumzubasteln, hat mir dann ein Foto geschickt und hat dann gesagt, schau mal. Und dann war ich so, Alter, das ist ja übelst geil. Ich verstehe auch nicht, warum wir nicht früher auf die Idee gekommen sind, weil so viel, also es war
nicht viel Veränderung.
Aber
es ist die Anordnung im Bild.
Es reicht.
Die Bildebene, die ich verschoben habe.
Manchmal reicht
ein bisschen
das.
Mehr Helligkeit habe ich reingebracht.
Ja. Weil wir müssen ja auch optimistischer, also ein bisschen mehr so.
Genau.
Auch konstruktiv optimistisch und so.
Genau.
Check, check, check.
Genau.
Nein, aber es ist ja auch wirklich so, also manchmal reichen.
Die kleinen Dinge.
Ja.
Ich meine, was hätten wir denn auch machen sollen? So komplett anders, das wäre ja auch gar nicht mehr, das wäre ja gar nicht real gewesen. Es war ja auch wichtig, ne, dass ihr immer noch wisst, aha, das sieht so aus wie mein Lieblingsklimapodcast.
Ja.
Und jetzt sieht er auch noch so toll aus. Also deswegen, ihr müsst jetzt unsere Folgen auch noch mal viel mehr teilen, weil dieses Cover verdient es einfach.
Das Cover verdient es geteilt.
Ihr könnt mich auch gerne buchen, falls ich auch mal ein Cover mache. Ja. Nein, aber ich glaube, für uns war es voll wichtig oder für uns ist es voll gut, mal so ein bisschen frischen Wind in den Podcast zu bringen. Auch eben äußerlich, aber auch innerlich. Wir haben es ja angekündigt. Wir wollen dieses Jahr einiges anders machen. Was heißt anders machen? Wir wollen noch mehr Gäste dabei haben. Wir wollen noch mehr wirklich auf die Themen, die irgendwie gerade auch politisch aktuell sind, die gesellschaftlich diskutiert werden.
Latent aktuell ist das Wort.
Latente Aktualität wollen wir in diesen Podcast bringen. Das heißt, wir wollen uns jetzt eigentlich in jeder Frage eine Folge stellen. Andersrum, wir wollen uns fast in jeder Folge eine konkrete Fragestellung geben oder uns dieser widmen und dazu eben mit Expertinnen sprechen. Und
ich finde, da ist heute schon wirklich, kann man besser anfangen als mit dem Gast? Also es ist wirklich schon, eigentlich schon das Beste vorweggenommen.
Es ist wirklich, also wir starten stark, muss man einfach sagen. und zwar, ihr habt es im Titel auch schon gesehen, haben wir den Klimawissenschaftler Niklas Höhne zu Gast. Ihr hört später auch das Interview mit ihm.
Ja.
Ich freue mich total, weil das Interview haben wir vor 2 Tagen aufgenommen und ich habe noch voll viel drüber nachgedacht, deswegen bin ich dann noch ganz gespannt, wenn wir später auch noch mal ganz kurz drüber sprechen.
Ja, vor allem, ich meine, was sehr cool ist und darauf könnt ihr euch gleich freuen, es ist gleich soweit, aber wir sind halt mit ihm einmal komplett durch 2025 durch den Kalender durchgerast.
Chronologisch
und haben uns mal angeschaut, was gibt es für wichtige klimapolitische Ereignisse, also ich meine Dinge, die man vorhersagen kann oder die man halt schon irgendwie im Kalender tatsächlich stehen hat und haben dann halt mit ihm drüber gesprochen, was er darüber denkt, wie er Dinge einschätzt und das ist natürlich super spannend gewesen. Also eine richtig krasse, also schon eine Bereicherung, würde ich sagen.
So, und das war jetzt der große Cliffhanger.
So.
Und Spoiler auch schon. Wir fangen
Darf ich
natürlich
anfangen?
Auch weiter.
Darf ich anfangen?
Darf ich kurz sagen, dass wir chronologisch auch hier weiter durch diesen Podcast führen werden in den nächsten Monaten. Und zwar starten wir wie immer mit unserem Gossip der Woche.
Dankeschön, Dankeschön. Das, ja. Nee, weil ich würd gerne anfangen, weil ich das, weil ich da eben noch drüber nachgedacht habe, dass ich das so interessant finde, in der letzten Folge, die ihr natürlich alle auch gehört habt und euch noch krass gut dran erinnern könnt, habe ich von dem Film erzählt, den ich zum Ende des Jahres gemacht habe für Monitor. Und da ging es um das Klimajahr 2024. Und in dem Kontext ist mir eingefallen oder aufgefallen, dass das letzte Jahr, also Ende 2023, auf 2024 ja mit so einem Hochwasser, mit einer Flut schon direkt gestartet hat. Also Olaf Scholz hat damals in seiner Neujahrsansprache irgendwie auch gesagt, ey Leute, so Hochwasser, haltet durch, wir sind für euch da, bla bla bla. Und das war ja so ein bisschen der Aufhänger, so das Jahr startete schon mit einer Katastrophe und es geht so weiter. Und ich finde, dieses Jahr ist halt auch schon wieder, also es die Brände in L.A., ja, Alter, Wahnsinn. Also so, wir haben genau das Gleiche wieder, das Jahr startet und zack, die erste Katastrophe. Ja. Und was für eine Katastrophe ist direkt da. Und ja, ich meine, wenn man sich diese Bilder anschaut und was ja auch das, also ich glaube, was auch bei den das erste Mal bei so vielen Leuten auch losgegangen ist, ich habe das irgendwo gelesen, naja, das Feuer unterscheidet halt nicht zwischen Klasse. Nein. Da ist halt alles abgefackelt. Ja. Von, keine Ahnung, einem ganz kleinen Haus bis zur großen Hollywood-Villa. Villa, ja. Und boah, ey, die Bilder sind richtig eingeschlagen bei mir, muss ich ehrlich sagen.
Ich fand's auch mega heftig, auch weil ich natürlich, also so ein paar Leuten folgt man ja und dann hat man gesehen, ah krass, die wurden auch, also die mussten evakuiert oder wurden evakuiert und dann auch im Nachhinein diese Bilder zu sehen, diese Luftaufnahmen, wo man nochmal gesehen hat, was alles schon zerstört ist und wie. Ja, vor allem natürlich auch wieder die ärmeren Menschen da jetzt auch bangen werden müssen, weil das eben auch die sind, die sich dann wahrscheinlich den Wiederaufbau nicht leisten können. Versicherung in den USA ist sowieso so ein Ding.
Ja.
Ganz spannend finde ich in dem Zusammenhang auch, dass Versicherungen tatsächlich auch schon gesagt haben, dass sie in Kalifornien und gerade in diesem Gebiet eigentlich nicht mehr dagegen versichern wollen. Also es ist schon seit längerem der Fall. Das Risiko ist bewusst oder das Risiko ist da, alle wissen es. Und jetzt passiert es eben in diesem Ausmaß, diese Santa-Ana-Winde, die das Ganze ja immer noch anfachen und jetzt, ich glaube, auch wieder stärker geworden sind, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also ich meine, ich habe das gestern gelesen. Und dann eben natürlich die Klimakrise, die nochmal alles extrem austrocknet. Ich meine, da war seit Monaten kein Regen.
Das ist natürlich genau das Ding.
Erstmal geil, wenn man sich denkt, geil immer Sommer, aber wir sehen jetzt, wohin das eben dann führt.
Ja, genau. Und das ist halt irgendwie genau das Ding. Und ja, also, keine Ahnung, es ist halt irgendwie, ja, ich finde schon, dass es halt einfach was mit einem macht, wenn man das halt irgendwie auch von hier sieht. Und ja, und ich meine, das ist ja das Thema, was wir irgendwie, was sich jetzt ein bisschen durchzieht, dass man halt immer denkt, es kann doch nicht sein, so jetzt müsste doch mal was passieren und jetzt hat man halt einen US-Präsidenten bald. Also ich glaube,
Samira, du musst dir keine Gedanken machen.
Genau, wenn der Podcast rauskommt, halt morgen dann offiziell vereidigt wird. Und ich habe da, musste ich dran denken, bei euch, bei Klimaneutral, so ein Reel gesehen, wo ihr quasi so die Brände im Hintergrund geschnitten habt und ihm und so eine Rede von 2020, hast du gesagt, vorgeschnitten hat, wie er gesagt hat, nee, es wird kälter. Also wir müssen uns gar keine Sorgen machen, es wird kälter. Im Hintergrund sieht man diese Flammen und es war natürlich gut gesetzt von euch, aber es
ist schon so. Das Perfide ist ja vor allem, er spricht da mit Wissenschaftlerinnen, mit Klimawissenschaftlerinnen darüber und sie sprechen quasi, okay, was sollen wir tun, was können wir tun? Also sie müssen sich keine Sorgen machen.
Na dann.
Das wird kälter.
Ja.
Und dann sagen sie so, nein, das wird es nicht kälter. Und er so, doch, sie haben keine Ahnung, so ungefähr. Ich muss ganz kurz meinen Kollegen Gero an dieser Stelle nochmal die Props geben, weil er hat sich eben im Rahmen der US-Wahl ganz viel mit Trump beschäftigt und hatte das noch im Hinterkopf, dass er das mal gesagt hat. Und
cool.
Das hat natürlich wahnsinnig gut gepasst. Und dieses kleine Reel hat mittlerweile über 1 Million Aufrufe.
Wirklich?
Mhm.
Stark.
Ja. Aber das ist da ganz
könnt ihr
wichtig.
Da könnt ihr euch mal auf die Schulter klopfen. Aber und jetzt setze ich hier nochmal kurz einen kleinen Spoiler. Also ob man sich wirklich so viel Sorgen machen muss, klimapolitisch, wenn Trump oder jetzt, wo Trump bald an der Macht ist, haben wir auch mit Niklas Höhne drüber gesprochen. Das hört ihr gleich.
Ganz kurz aber nochmal, was ich so wichtig finde. Ich finde das so wichtig, in diesem Kontext diese Aussagen von Politikerinnen immer wieder hervorzuheben. Also gerade immer, keine Ahnung, damals, als dann ein Söder, auch als es die Überflutung in Bayern gab, da mit seinen Gummistiefeln stand und keine Ahnung, was er dann vorher immer sagt, warum Klimaschutz nicht wichtig ist. Oder eben auch jetzt, letzte Woche gab es in der FAZ einen Leitartikel von dem Kollegen Jasper von Altenbockum, heißt, meine ich. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen ja, Buchstabendreher drin, aber es war ein Kommentar. Mhm. Es war natürlich spitz formuliert, aber naja, ich kann ja einfach mal die Unterzeile vorlesen, beziehungsweise die Einleitung. Der Wahlkampf droht, ein großes Thema mit kleinem Karo totzuschlagen. Dabei sollte doch klar sein, schlimmer als ein Kipppunkt des Klimas ist der Kipppunkt der deutschen Wettbewerbsfähigkeit.
Er hat es nicht verstanden. Ja, ist schon krass. Eine also, FAZ einfach, das, also...
Es ist ein sehr konservatives Medium, das ist uns allen bewusst.
Also, ja, aber es ist gar nicht, also die FAZ macht schon verdammt gute Sachen und ja. Es ist auch gut, konservativ auf Dinge draufzuschauen und ich schätze das sehr, aber das ist halt einfach Quatsch. Also das ist einfach, also
ich wollte gerade sagen,
falsch.
Das ist einfach,
und das
so kurz
wissen die auch alle, also dass die das dann abdrucken, finde ich krass, also dass man dann halt wirklich sagt, ja.
Also nee, sowas also zu veröffentlichen und auf der nächsten Seite, ne, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich bin Zeitungsmacher, ich habe das auf der 1.
Ja.
Auf der nächsten Seite habe ich die Waldbrände in
ja,
LA,
ist doch absurd.
Wo so viel Wirtschaftsgüter wirklich vernichtet worden sind.
Ja, und das ist ja auch so teuer. Also die Zerstörungen sind teuer, der Wiederaufbau, also das ist ja alles. Ich meine, es gab, glaube ich, das müsste ich nochmal raussuchen, aber kurz vor Ende des letzten Jahres gab es eine neue Studie von der Versicherung, wie viel Schaden es im letzten Jahr gab. Und da war über die Hälfte war von großen Umweltkatastrophen. Und das war richtig viel Geld. Ich versuch das nochmal raus und pack das dann in die Shownotes. Aber also daran sieht man ja, das sind ja die Zahlen. Die Leute wissen es ja. Und dann sowas abzudrucken, also
ich finde es verantwortungslos.
Ich finde es wirklich verantwortungslos.
Weil es ist sowas richtig, es ist für mich, also es ist populistisch, es ist kurzfristig. Ich finde es auch absurd, wenn du mal überlegst, dieses Weltwirtschaftsforum in Davos, die ja auch immer wieder die Wirtschaftsrisiken küren, und ich habe das schon oft hier erzählt, dass eben die Klimakrise und alle Umweltkatastrophen so bei den 10-jährigen und langfristigeren Risiken auf den ersten Plätzen sind.
Natürlich.
Natürlich.
Und das wissen die ja auch. Also das ist ja auch immer das eigentlich, also so die Wirtschaft oder die Leute, die sich damit auseinandersetzen und vor allen Dingen auch mit viel Geld umgehen, die wissen das ja. Und das also so, und es gibt ja einen Grund, warum Versicherer da,
das,
wo
das
diese Brände
sagen,
sind, jetzt nicht mehr versichern wollen.
Ja.
Oder an bestimmten Teilen, wo also große Hochwassergefahr ist, auch nicht mehr versichern wollen. Also genau darum geht es ja. Also es ist halt... ja, richtig schwach, richtig, richtig schwach. Und da wurde sich auch ordentlich drüber aufgeregt und auch zurecht.
Zum Glück. Ich habe erst gedacht, okay, nicht drauf einsteigen, aber dann habe ich so gedacht, nee.
Ja.
Also die Gleichzeitigkeit der Dinge und dann sowas Realität.
Es ist halt so widersprüchlich, das ist das, was mich so nervt. Ne? Also die Gleichzeitigkeit der Dinge, das ist genau das, was du sagst. Die Gleichzeitigkeit der Dinge, das neue Buch von Julia Zentik und so, wie hatte. Nein, aber es ist ja genau das, was, also es ist absurd, es ist einfach nur absurd. Und es geht ja absurd weiter. Du hast eben schon gesagt, im Wahlkampf so, da, also wir erleben einen Wahlkampf in einer Zeit,
so anstrengend,
wo es wirklich, also ich kann das verstehen, dass Sorgen und Ängste komplett woanders liegen, bei Menschen, bei der Gesellschaft. Ich kann das komplett nachvollziehen.
Ja,
ich kann es komplett nachvollziehen, dass man keinen Bock mehr hat, Nachrichten zu schauen. Ich nehme mich da komplett rein.
Ich fühle das so sehr.
Ich bin auch gerade nur noch an Headlines lesen und gehe selten mal irgendwie tiefer rein, weil ich keinen Bock habe. Aber so, es ist ja die Verantwortung von PolitikerInnen, diese Themen dann halt trotzdem zu setzen und zu sagen, ey, das ist einfach ein unfassbar wichtiges Thema. So, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Hier sind unsere Ideen für guten Klimaschutz, für eine gute Klimapolitik, weil das betrifft dich und das wird dich betreffen. Und dann klammern die dieses Thema
und das
so
wird die Wirtschaft
krass
treffen, vor allem
im Wahlkampf aus. Und ich meine, du könntest es sogar ja smart drehen. Also wenn du jetzt, du könntest ja sogar Wirtschaft und Industrie an Punkt 1 setzen und trotzdem Klimapolitik da reinpacken.
Das
könntest
ich
du ja
nicht.
Smart drehen.
Ja,
so.
Aber das ist genau dieser, das verstehe ich nicht, wie man es immer noch schafft, den Klimaschutz wirklich so als, oder das beides so gegeneinander zu stellen, Wirtschaft und Klimaschutz. Da denke ich mir so, wie oft muss man das noch wiederholen? Wie viele Zahlen haben wir dazu? Wie oft reden wir davon, dass kein Klimaschutz immer teurer ist als Klimaschutz. Und dass natürlich auch genügend Leute in den Unternehmen das auch wissen, weil die auch langfristig denken müssen.
Genau, und das ist ja genau das, was ich meine. Die sich halt damit richtig beschäftigen und langfristig denken müssen, die wissen es ja. Ja,
und das ist halt wirklich populistisch, kurzfristig, nach Stimmen jagen, Stimmungen mitnehmen, Stimmen anfachen, dann natürlich auch immer noch gegen die Parteien zu schießen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Das sind die Grünen, wo ich auch immer noch denke, sehr schade, dass wir da nur eine Partei haben, die sich mit dem Thema befasst und von dem man irgendwie davon ausgehen kann, dass sie das irgendwie weiter voranbringen werden.
Ja.
Also das ist wirklich richtig bitter, extrem anstrengend. Ich muss auch sagen, es hat mich mega deprimiert die letzten Wochen. Und ich war so ein bisschen so, ja, wisst ihr was, dann macht doch euren Wirtschaftswahlkampf. Und dann kam aber letzte Woche diese Ankündigung von Zuckerberg, dass er ja jetzt auch, also er ist eingeknickt, sagen wir es mal so, ne, dass er jetzt ja auch die Faktenchecker abschaffen will und wirklich auch Worte gewählt hat, die auch Elon Musk schon gewählt hat. Und Elon Musk hat ihn ja dann auch gefeiert. Und eigentlich hatte sich ja Zuckerberg immer gegen Trump gestellt, aber Trump ja auch schon sehr oft Zuckerberg dann angefeindet und gesagt, ja, er müsste, ich weiß gar nicht, was sie ihm alles vorgeworfen haben, er müsste ins Gefängnis oder er müsste ihm Staatsangehörigkeit entzogen werden oder sowas. Also was Trump dann auch so von sich gibt. Und so Zuckerberg knickt dann so 10 Tage, bevor Trump offiziell Präsident wird, ein. Und das, also zu wissen, dass gerade auf diesen Plattformen, die ja für uns alle einfach eine Riesenrolle in unserem Leben spielen, die Wahrheit und Fakten immer weniger an Bedeutung also immer weniger oder immer mehr an Bedeutung verlieren und einfach es egal wird, hat mich irgendwie auf eine komische Weise motiviert, dass dann man doch wieder journalistisch einfach dagegenhalten muss, solange man kann und so gut man kann. Mhm. Auch wenn man natürlich weiß, und das ist was, was wir ja auch mit Klimaneutral schon oft erfahren haben, dass du von diesen Plattformen halt auch einfach geshadowbanned werden kannst oder sonst was.
Ja. Ne? Aber also, da kommen wir in ein ganz anderes Thema rein. Also da hast du vollkommen recht.
Voll, aber das...
Es ist halt schon...
Ich finde es gerade voll schwierig, so diese... Also sich nicht komplett wirklich so hinzusetzen und zu sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, ja, gehen wir weg damit.
Ich kann jeden verstehen, der es tut, ja, ehrlich gesagt.
Genau, und das meine ich. Und dann denke ich mir mal so, nee, das ist halt genau das, der Punkt. So, dann gewinnen halt die, die laut sind, die Falschinformationen verbreiten. Und deswegen ist es auch irgendwie so wichtig, unabhängig davon, ob man Journalistin ist oder nicht, dagegen zu halten,
ja,
in Gesprächen, wenn jemand Scheiße erzählt, wenn jemand so populistische Sachen von sich gibt. Ich finde noch nicht mal, dass man immer direkt dann so draufgehen muss, aber einfach Fragen stellen. Und manchmal hilft das schon. Und ich weiß, das kann man nicht immer, aber ich schicke uns allen die Kraft, dass wir das immer öfter können.
Vielleicht auch ein guter Jahresvorsatz, dann den dürfte ich aufschreiben.
So,
den, von mir, der, ist von mir ist erlaubt. Aber was, also, und ich meine, das wird ja auch immer schwieriger. Und also ich meine, die meisten Leute, und das zeigen ja so, keine Ahnung, so Paper vom Reuters-Institut sozusagen, so Mediennutzung bei jungen Menschen ist halt einfach, oder Nachrichtennutzung bei jungen Menschen, es findet einfach komplett bei Social Media statt.
Ja.
Und das ist halt, also sind einfach Plattformen, und das wissen wir beide ja echt gut genug, weil wir halt einfach viel auf Social Media irgendwie Nachrichten versucht haben zu machen oder Politik versucht haben zu erklären auf Social Media.
Gemacht,
oh mein,
genau,
Gott.
Das nicht.
Dass es halt kompliziert ist, und es wird halt immer komplizierter, wenn man, und das ist ja bei Klimapolitik einfach gerade voll so, und da habe ich mir voll Gedanken gemacht, als ich die Nachricht gelesen habe mit dem 1,5-Grad-Ziel. Mhm. Also es ist halt einfach so, wir haben jetzt die offizielle Bestätigung natürlich auch jetzt noch schön nochmal am Anfang des Jahres bekommen, dass das erste Mal jetzt wirklich offiziell wir im letzten Jahr 2024 über 1,5 Grad waren weltweit. Das heißt, theoretisch haben wir verkackt, das Ziel. Also das so Ziel dieses 1,5-Grad-Ziel, was natürlich auch von uns Medien und noch generell so hochgehalten wurde, das müssen wir schaffen, dafür kämpfen wir, ist eigentlich gebrochen. Und das ist halt jetzt nur für dieses Jahr gewesen. Das kann also so wie ich Temperaturen verstehe. Und das ist halt nämlich das Komplizierte. Schaut man sich das eigentlich in so 10-Jahres-Quartalen an, und so weit sind wir noch nicht. Also ganz, ganz offiziell ist es noch nicht. Aber es ist schon so, dass wir im letzten Jahr über 1,5 Grad waren und jetzt eigentlich versuchen müssten, dagegen zu steuern. Aber erklär das mal jemandem auf Social Media.
Ja,
da kommt doch eigentlich nur an, wir haben verkackt.
Ja, vor allem, weil es natürlich auch irgendwie eine Marke ist, die man politisch gesetzt hat.
Es ist so ein krasses Narrativ.
Das heißt, die Welt geht jetzt nicht unter, dass wir 1,5 Grad gerissen haben. Aber es ist schon schlecht, weil eben das eigentlich so ein Level ist, von dem wir wissen, dass wir einfach dann eben schon diese, also mehr Klimakatastrophen haben, wie solche Brände, wie Überschwemmungen und Co. Auch darüber haben wir mit Niklas Höhne gesprochen. Und deswegen,
wir kommen dem Ganzen näher.
Genau, wollen wir gar nicht zu sehr hier drauf reingehen, aber ich verstehe total deine Gedanken, weil ich mir auch denke, es ist total wichtig, dass wir klar machen, es geht um jedes zehnte Grad. Und auch wenn wir dann bei 1,5 Grad am Ende landen oder bei 1,6 Grad,
ja,
ist das immer noch besser als 4 Grad
oder
als 3
Grad. Ja.
Oder 2,8 Grad, wo wir gerade drauf zusteuern.
Ja, aber versuch,
ne,
das jetzt nochmal zu verkaufen. Also versuch diese, also es ist ja so eine krasse Linkskurve, jetzt nochmal zu sagen, ja, okay, Leute, okay, 1,5 Grad, schade, ist jetzt gebrochen, aber ja, jetzt, lass uns kämpfen.
Das ist halt
hier
das Problem, weil
es
natürlich jeder Einzelne auch einfach weiß, ich kann da alleine nichts ausrichten,
ja,
das altbekannte Problem, und wir natürlich eigentlich auf Regierungsoberhäupter hoffen müssten, die Verantwortung übernehmen, die,
ja,
sich dessen, diesem Problem bewusst sind, die keinen Bock darauf haben, alles, ja, alles Leben ist jetzt auch übertrieben, aber die keinen Bock darauf haben, dass es eben noch zu mehr Konflikten kommt, dass noch mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Ressourcenmangel, Klimakatastrophen im eigenen Land, alles, was eben droht, umso heißer es wird. Das wäre cool, wenn man das hätte, aber es scheitert halt am politischen Willen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was, wo viele sich auch eben sagen, was soll ich denn dann auch noch machen?
Aber, und jetzt spoilern wir ihn ein drittes Mal an und führen es jetzt aber auch gleich zu Ende, Das hat Niklas Höhner auch die ganze Zeit gesagt, warum es halt trotzdem wichtig ist, irgendwie nicht den Mut zu verlieren und nicht die Hoffnung zu verlieren. Und er ist einer, und das finde ich immer ganz beachtenswert, wenn er kommuniziert, wenn er Interviews gibt, der total optimistisch ist und immer wieder sagt, ey Leute, es passieren noch gute Dinge und wir sind schon auf dem Weg.
Wir sind auf dem Weg.
Und deshalb war es uns so wichtig, diese Folge zu machen, weil 2025 eben ein wirklich sehr, sehr, sehr wichtiges Jahr wird für Klimapolitik und fürs Klima. Und das fängt zum Beispiel an bei einer Klimakonferenz in Brasilien, bei der COP30, die richtig wichtig ist. Vor 10 Jahren wurde das Pariser Abkommen abgeschlossen. Das ist so eine Marke. Wir haben eben über das 1,5-Grad-Ziel schon gesprochen, das jetzt gerissen wurde. Aber trotzdem wird jetzt im Laufe des Jahres, und da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, werden neue Klimaschutzpläne von den Ländern veröffentlicht. Da werden wir dann in Brasilien sehen, wo an welchem Punkt wir stehen. Das wird super, super wichtig zu beobachten. Und vor allen Dingen, weil wir eben, und da haben wir am Anfang ja auch schon drüber gesprochen, immer wieder solche Bilder sehen wie aus Los Angeles und die Klimakatastrophen, die halt in diesem Jahr wahrscheinlich ja
auch wieder bevorstehen.
Also ja. Wir haben ein politisch unfassbar wichtiges Jahr 2025 und darüber wollen wir reden. Und jetzt stellen wir euch den guten Mann, den wir jetzt die ganze Zeit schon angespoilert haben, nochmal kurz vor, oder Jule?
Niklas Höhne ist Klimawissenschaftler und Gründer des gemeinnützigen New Climate Institute. Das sitzt auch hier in Köln, so wie Samira und ich. Und wir kennen Niklas Höhne natürlich auch schon durch unsere Arbeit als Journalistinnen. Also er ist, glaube ich, ein gern gesehener Gast, weil er einfach sehr gut und einfach Dinge erklären kann,
ja.
Und das gut runterbrechen kann. Er bringt zusammen mit dem New Climate Institute zum Beispiel auch den Climate Action Tracker raus, der immer wieder zeigt, wo stehen eigentlich die verschiedenen Länder, was ihre Klimapolitik angeht. Also sind die vorne mit dabei und sind die wirklich ambitioniert oder eben nicht? Und er ist außerdem, das fand ich nochmal spannend, Special Professor Mitigation of Greenhouse Gas Emissions an der Universität Wageningen.
Ach krass.
Interessant, was es mittlerweile alles so für Professuren gibt, oder?
Das stimmt.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass er heute bei Climate Gossip zu Gast ist.
Und vielleicht kurzer Einwand, bevor das Interview losgeht. Wir haben sehr, sehr schnell gestartet, weil wir hatten nur 30 Minuten und ich wollte ganz viel da noch mit reinbringen. Deshalb das Hallo von Herrn Höhne ist ein bisschen verschluckt, weil ich da ganz schnell rübergegangen bin. Seht es mir nach.
Guten Tag, Herr Höhne. Herzlich willkommen bei Climate Gossip. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schön, dass Sie da sind. Gehen wir direkt rein.
Hallo.
2025. Was wird das klimapolitisch für ein Jahr?
Ja, also das, wenn man erstmal ein Stück zurückguckt, 2024 war ja eindeutig ein Jahr geprägt von Klimaextremen. Auf der einen Seite, also höchste Temperatur denn je, viele Stürme, Extremwetterereignisse, alles, was wir vorher noch nie gesehen haben, also wirklich katastrophal. Gleichzeitig gab es ja nicht wirklich so viel Fortschritte bei der Klimapolitik. Also das gab diese Dissonanz. Und deshalb wünsche ich mir jedenfalls für das Jahr 2025 zwei Dinge. Erstmal weniger Klimaschäden. Das wäre sehr gut. Da ist die Hoffnung so, dass tatsächlich das Jahr 2025 ein bisschen kälter wird als 2024. Und ich wünsche mir auch, dass die Staaten und die Regierung mehr tun zu Klimapolitik. Es ist unheimlich wichtig, es ist ein super wichtiges Thema. Es wird uns überrollen, wenn wir nichts tun. Und es ist sogar einfacher, jetzt was zu tun, weil die Erneuerbaren immer günstiger werden. Also da ist eigentlich Luft nach oben.
Sie haben das gerade schon angesprochen, so dieser Widerspruch von wirklich krassem Extremwetter auf der einen Seite und irgendwie klimapolitisch fast schon Rückschritte auf manchen Ebenen auf der anderen Seite. Ich finde das immer total verwirrend. Also ich dachte eigentlich immer, wenn wir so in diesem Momentum angekommen sind, wo wir eigentlich Extremwetter überall sehen, dass doch dann eigentlich so ein Schalter umgelegt werden müsste. Wie erklären Sie sich das, dass es da so einen Widerspruch gibt? Vor allem im letzten Jahr jetzt auch.
Ja, ich glaube, wir sind als Gesellschaft und als Mensch sehr kurzfristig getrieben. Es sind immer die Dinge, die uns direkt betreffen, sind immer wichtiger irgendwie. Und jetzt gerade bedrücken uns halt grundsätzlich sehr viele Dinge. Also die wirtschaftliche Entwicklung bedrückt viele. Die Kriege, die gerade stattfinden, bedrücken viele. Und insofern sind das alles Dinge, die einfach weiter vorne sind. Und man drückt dann diese langfristigen Probleme wie Klimawandel einfach weg. Und das ist natürlich sehr schlecht, das ist nicht sehr rational, denn es ist ein Thema, das uns, ja, das geht ja nicht weg dadurch, dass man es ignoriert, sondern man muss es ja angehen. Und das ist sehr, ja, sehr schlecht. Es drängen sich immer andere Themen in den Vordergrund und das ist genau das Problem gerade.
Und was ja jetzt auch so ein bisschen noch dazu beitragen könnte, dass viele jetzt vielleicht denken, ja, jetzt ist ja eh alles egal, ist, dass wir jetzt im vergangenen Jahr eben zum ersten Mal das 1,5-Grad-Ziel ja überschritten haben, also offiziell gerissen haben. Was heißt das denn jetzt eigentlich konkret? Also müssen wir das jetzt wegschmeißen? Weil es gibt ja durchaus auch KlimawissenschaftlerInnen, die jetzt schon sagen, ja, eigentlich werden wir das nicht mehr langfristig erreichen können. Wie sehen Sie das? Was können wir jetzt mit diesem Ziel überhaupt noch machen?
Ja, jetzt den Kopf in den Sand stecken oder das Handtuch zu werfen, das wäre exakt das Gegenteil von dem, was wir jetzt machen müssen. Ja, also da muss man sich die Prozesse noch mal klar werden. Solange wir Treibhausgase emittieren, solange wir Kohle, Öl und Gas verbrennen, steigt die globale Temperatur und damit steigt die Wahrscheinlichkeit für Extremwetterereignisse. Das liegt daran, dass CO2, also Kohlendioxid, sehr lange in der Atmosphäre bleibt. Und eben solange wir emittieren, steigt die Temperatur. Und deswegen heißt es, egal was auch immer passiert, wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas. Und je früher wir das schaffen, umso niedriger ist die Temperaturerhöhung. Aber dass wir raus müssen aus Kohle, Öl und Gas, ist klar in jedem Szenario. Und die Idee ist jetzt eben, jetzt haben wir im Jahr 2024, die globale Temperatur war über 1,5 Grad wärmer als das vorindustrielle Niveau. Und das bedeutet doch jetzt müssen wir alles dran tun, dass es eben nur ein bisschen drüber ist und nicht noch weiter steigt. Und das bedeutet für mich eigentlich, ja, so schnell wie möglich raus aus Kohle, Öl und Gas. Und dieses Ziel im Pariser Klimaschutzabkommen, den Klimawandel oder die Temperaturerhöhung auf unter 1,5 Grad zu halten, das geht ja nicht weg. Also die Schäden, die dort entstehen, ab einem bestimmten Temperaturniveau sind ja weiterhin gravierend. Und das hat man hat sich ja damals geeinigt als Weltgemeinschaft, dass ab einem bestimmten Niveau es einfach zu gefährlich wird. Das sind wir nicht mehr bereit zu akzeptieren. Und genau diese Schwelle existiert ja weiterhin. Und deswegen müssen wir halt alles dran setzen, damit es nicht viel weiter darüber ist.
Ich glaube, so aus wissenschaftlicher Perspektive ist das natürlich voll, also voll verständlich. Das kann ich alles total nachvollziehen, was Sie sagen. Aber was ich mich manchmal frage, wie kann man das kommunizieren an eine Gesellschaft, die jetzt dieses 1,5-Grad-Ziel so im Kopf hat? Also das war ja sozusagen das Ding, was irgendwie immer vorgehoben wurde. Und jetzt ist es gerissen worden. Ich glaube, dass viele Leute verstehen das auch nicht ganz, was das bedeutet. Also heißt es jetzt, ist es wirklich komplett gerissen oder war das jetzt nur kurzfristig so der Fall? Und dann jetzt zu sagen, nee, jetzt dürfen wir es aber nicht nur ein bisschen überschreiten. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dann einfach so denken, was, also ja, oder durchaus auch die, die sagen, jetzt haben wir 1,5 Grad gerissen, und wir existieren ja noch so. Die Welt dreht sich ja noch weiter. Klar, wir haben jetzt irgendwie häufiger mal Waldbrände und so, aber so im Groben geht mein Leben ja erstmal nochmal so weiter. Das ist ja auch, glaube ich, ein Punkt, weil, also gerade für Menschen, die sich jetzt eben nicht jeden Tag damit beschäftigen.
Ja, ich glaube, was wir gesehen haben im letzten Jahr eben, waren ja wirklich katastrophale Ereignisse und wirklich Ereignisse, die existenzbedrohend sind. Ja? Also wenn man jetzt in LA die Brände sieht, das sind so gravierende Brände, die kann man einfach nicht mehr löschen. Ja? Das geht nicht. Oder wir hatten andere Extremwetterereignisse, wo der Regen von dem ganzen Jahr an einem einzigen Tag runterkam. Da kann man sich nicht dran anpassen. Das geht einfach nicht. Das muss in einer Katastrophe enden. Und das ist extrem schlimm für die Leute, die gerade betroffen sind. Aber als Gesamtgesellschaft kriegen wir solche einzelnen Events oder solche einzelnen Ereignisse, die kriegen wir irgendwie gelöst. Aber wenn es davon sehr viele gibt, dann schaffen wir das irgendwann nicht mehr. Dann können wir das einfach nicht mehr hinbekommen. Und deshalb ist eben, ja, es ist mit steigender Temperatur steigt die Wahrscheinlichkeit für solche Extremwetterereignisse. Und das ist eben, ja, dann ganz klares Signal, wir müssen mehr tun, damit eben die Temperatur nur wenig steigt. Und ja, die 1,5 Grad, die sind ja auch im Pariser Klimaschutzabkommen mit voller Absicht sehr vage formuliert. Ja, die exakte Formulierung ist weit unter 2 Grad, wenn möglich unter 1,5 Grad. Und es steht da nicht drin, ob es mal ein Monat, ein Jahr oder eine Dekade über 1,5 Grad sein soll. Das ist nicht definiert. Und insofern ist es einfach eine Richtschnur und diese Richtschnur gilt weiterhin.
Lassen Sie uns jetzt mal so einen Blick aufs Jahr wagen. Das fängt ja schon relativ ja, politisch interessant an, indem Donald Trump jetzt, die Folge kommt, glaube ich,
Sonntag raus,
am
genau.
Sonntag raus, und ich glaube, einen Tag später ist es dann auch offiziell, jetzt die nächsten Jahre in den USA die politische Richtung angibt. und auch die Bundestagswahl hier bei uns in Deutschland. Aber wenn wir jetzt mal auf Trump schauen, ganz konkret, da wurde sich ja davor super viele Sorgen gemacht, dass das klimapolitisch eine Katastrophe werden könnte, dass wir da wirklich unfassbar viele Rückschritte sehen könnten und auch die USA als irgendwie mächtigen, obwohl das ist ja auch, kann man auch ein Fragezeichen dran machen, wie mächtig sie in den letzten Jahren klimapolitisch waren, aber trotzdem da so ein bisschen wieder in den Rückschritt geraten. Wie schauen Sie jetzt auf die nächsten Jahre Trump? Mit was für einem Gefühl als Klimawissenschaftler gehen Sie daran? Ist das wirklich alles so katastrophal?
Also die Wahl von Trump ist natürlich keine gute Nachricht für Klimaschutz. Ja, er möchte die fossilen Energien fördern. Er ist ein Klimaleugner. Er leugnet, dass es überhaupt ein Problem gäbe. Also das ist katastrophal. Aber auf der anderen Seite, ja, die erneuerbaren Energien, die haben ja quasi so eine Revolution losgetreten, die man auch nicht mehr wirklich aufhalten kann. Auch in den USA sind die erneuerbaren Energien günstiger als die fossilen Energien. Das bedeutet, auch in den USA werden die Emissionen runtergehen. Vielleicht nicht ganz so schnell wie unter Biden und Harris, aber sie werden runtergehen. Also gegen diesen Markt kann sich auch ein Trump nicht stellen. Das geht nicht. Und das andere ist, in den USA, die USA ist ja weiterhin nicht geeint, sondern es gibt ja mindestens die Hälfte der Bevölkerung und auch die Hälfte der Bundesstaaten, die Klimaschutz machen wollen. Und die stehen auch dazu. Und die USA, die jetzige Regierung, also die Biden-Regierung, hat ja sogar noch ein neues Klimaschutzziel vorgelegt, das jetzt unterstützt wird von der alten Regierung und ungefähr der Hälfte der Bundesstaaten. Und die wollen das auch umsetzen. Das ist schon gut. Und eine andere Sache, die man auch nicht gesehen hat, wo man befürchtet hat, dass es passiert, ist, dass jetzt reihenweise Länder aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten. Das ist nicht passiert. USA sind, wenn Trump eingeführt wird ins Amt, dann wird wahrscheinlich die USA werden aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten. Aber gehen alle davon aus, dass das kein anderes Land machen wird. Alle anderen bleiben drin. Und insofern ist es ja keine gute Nachricht mit Trump, aber ganz so schlimm, wie man auf den ersten Blick gedacht hatte, wird es wahrscheinlich nicht werden.
Das ist doch schön zu hören. Aber trotzdem vielleicht noch mal auch, was das für die internationale Dynamik bedeutet beim Klimaschutz.
Genau.
Weil jetzt eben in Baku auf der Klimakonferenz, auf der Sie ja auch waren, da gab es ja eben schon die großen Sorgen bei einigen, vor allem auch bei den kleineren Inselstaaten und bei den besonders verletzlichen Staaten, dass Trumps Wiederwahl eben doch diesen ja, Dominoeffekt am Ende vielleicht auslösen könnte. Argentiniens Delegation wurde dann ja auch nach Hause berufen. Und da hatte man dann auch ja gedacht, okay, vielleicht wird Präsident Milei jetzt auch das Gleiche tun und Trump nachfolgen. Also was glauben Sie denn, könnte sich das doch noch irgendwie auswirken? Also könnte es doch noch sein, dass Länder vielleicht doch denken, dass sich es vielleicht für sie doch, ja, keine Ahnung, wirtschaftlich lohnen würde, doch dem Klimaabkommen nicht mehr zu folgen. Also diese Beweggründe dahinter können ja auch vielfältig sein, vielleicht auch eher sogar geopolitisch, dass man sagt, man will nicht mehr dabei sein. Das befürchten Sie aber gar nicht, höre ich so raus.
Ja, also was ich nicht befürchte, ist, dass Länder reihenweise aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten. Auch Argentinien, wo man befürchtet hat, dass es vielleicht passiert, die haben klar gesagt, nee, nee, wir bleiben dabei. Oder China zum Beispiel hat sich auch bei der letzten Klimakonferenz sehr, sehr, ja, positiv gezeigt und gesagt, das ist uns wichtig, wir wollen dabei sein. Bei China ist es so, dass, ja, China ist sozusagen das Powerhouse der Energiewende. Alles, was wir für die Energiewende brauchen, kommt aus China. Ja, also 80% der Solarmodule werden in China produziert, 60% der Windkraftanlagen, 60% der Elektroautos und bei Batterien und so weiter ist dasselbe. Also alles, was wir für die Klimawende brauchen, kommt aus China. Deswegen ist China dabei. Das ist schon mal sehr gut. Aber was schon passieren kann, ist, dass, ja, was in der Vergangenheit gut war, dass man gesagt hat, alle sind dabei, alle sind beim Klimaschutzabkommen von Paris dabei und alle wollen raus aus Kohle, Öl und Gas. Und dieses Argument zieht jetzt nicht mehr, wenn die USA raus ist. Und dann kann man sagen, dann ist es vielleicht doch nicht ganz so wichtig oder wir müssen vielleicht doch nicht so viel machen. Also es kann schon dazu führen, dass Länder eben ein bisschen ausgebremst werden und etwas langsamer vorgehen. Und das wäre in der Tat doof oder schlecht, weil wir haben keine Zeit. Wir haben überhaupt keine Zeit mehr zu verlieren. Wir sind so spät dran. Wir müssen alles dran setzen, so unheimlich schnell wie möglich das zu machen. Und jede Verzögerung, jede Ausrede, jede Möglichkeit, hier ein bisschen zu verzögern, das ist eigentlich schlecht.
Ja, das passt, glaube ich, ganz gut zum nächsten Punkt, zu dem man, wenn man mal chronologisch durchs Jahr geht,
Wie macht man den
kommt.
Kalender?
Genau.
Monat zu Monat.
Und zwar zum 23. Februar, wenn hier in Deutschland eben die vorgezogene Bundestagswahl stattfindet. Und Sie haben es gerade gesagt, eigentlich müsste super viel passieren und zwar auch schnell und nicht verzögert werden. Jetzt haben wir aber gerade oder wir erleben gerade einen Wahlkampf, in dem ja Klimapolitik eigentlich hinten überfällt oder instrumentalisiert wird, zum Antagonisten eines erfolgreichen Wirtschaftswachstums gemacht wird. Also wir erleben viel Desinformation und auch viel Populismus, gerade was Klimapolitik und Klimaschutz angeht. Wie verfolgen Sie denn bisher diesen Wahlkampf als Klimawissenschaftler?
Ja, erstmal ist Klima nicht das wirklich wichtige Thema im Wahlkampf, leider. Also es wird so ein bisschen wie eine heiße Kartoffel hin und her gereicht und keiner möchte wirklich sich profilieren bei dem Thema. Das ist komplett falsch. Ja, also wir müssen weiter was tun. Das Problem geht nicht weg dadurch, dass man es ignoriert. Das wird uns überrollen. Das ist schlecht. Man sieht auch, dass es Unterschiede gibt bei den Parteien. Einige haben es höher auf der Prioritätenliste und einige weniger. Also wenn man wirklich Klimaschutz will, dann hat man die Wahl bei der Wahl. Man kann Parteien wählen, die mehr Klimaschutz machen wollen, und man kann andere Parteien wählen, die weniger machen wollen. Also ne, Wählerinnen und Wähler haben die Wahl hier, können also etwas bewirken mit ihrer Stimme, ob es mehr Klimaschutz geben wird oder nicht. Das ist schon mal gut. Was mich sehr ärgert, muss ich sagen, ist, dass das Thema benutzt wird für Parteipolitik. Also es wird immer der eine gegen den anderen ausgespielt und gesagt, wie zum Beispiel ja, das Gebäudeenergiegesetz, das müsse weg. Ja? Oder wir müssen CO2, nur noch CO2-freie Autos zulassen, und das muss weg. Aber es wissen eigentlich alle, dass wenn wir wirklich es ernst meinen mit Klimapolitik, dann muss es solche oder andere Maßnahmen geben, wie wir eben ganz schnell Emissionen reduzieren. Also irgendwas Ähnliches wie das Gebäudeenergiegesetz oder sogenannte Heizungsgesetz, irgend sowas muss es geben. Oder wir müssen auch eben raus aus CO2-Emissionen von Autos. Das muss einfach passieren. Und zu sagen, ja, das brauchen wir nicht, aber wir kriegen irgendwie doch unsere Klimaziele hin, das geht einfach so nicht. Und das ist, finde ich, sehr schlecht. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn die Parteien diese Krise als wirkliche Krise ansehen würden. Denn wenn sie es als eine Krise ansehen würden, dann würden sie zusammenarbeiten. Ja, weil in der Krise, dann denkt man, oh, ja, das ist eine Krise, da müssen wir uns jetzt zusammenreißen, da
In
ist
der
Parteipolitik
Corona-Krise.
nicht ganz so wichtig. Wir machen das jetzt zusammen und wir setzen uns zusammen und kriegen das irgendwie hin. Und das würde ich mir wünschen. Das ist vielleicht nicht so der Modus im Wahlkampf, dass man zusammenarbeitet. Aber wenn sie es schon im Wahlkampf nicht hinbekommen, dann noch wenigstens müssen sie jetzt die Türen offen halten, damit sie das nachher hinbekommen und noch zusammenarbeiten können.
Was glauben, also Sie als Klimawissenschaftler, wenn man jetzt schaut, also so Regierungskonstellationen, die jetzt möglich wären. Ich weiß, ungern irgendwie in die Zukunft schauen, man kann es eh nicht wissen, aber auf welche Konstellationen würden Sie denn hoffen für den Klimaschutz? Also was wäre die beste Regierung, die wir jetzt bekommen könnten für erfolgreichen, ja, und progressiven Klimaschutz?
Ja, also als Koalition, wenn man die Umfragen sich anguckt, gibt es ja zwei Optionen, die schwarz-rote Koalition oder die schwarz-grüne Koalition. Und ja, die Grünen haben ganz klassisch natürlich Klima ganz oben auf der Agenda und mehr als die SPD. Also wenn es zu schwarz-grün kommen würde, dann wäre das tatsächlich besser für Klimaschutz als für schwarz-rot. Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass eben die Grünen sehr, dass denen der Klimaschutz sehr wichtig ist. Was mich eben in der Konstellation ein bisschen ärgert, hatte ich ja schon gesagt, dass die CDU ja quasi zum Teil jedenfalls auf den Grünen rumhackt und bestimmte Maßnahmen, die umgesetzt worden sind von der Ampelregierung, komplett ablehnt, obwohl sie wissen, dass solche Maßnahmen nötig sind, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Auch die CDU möchte die Klimaschutzziele erreichen. Da gab es ja eine Diskussion, ob man das irgendwie nach hinten schiebt. Die ist Gott sei Dank vom Tisch bei der CDU. Das wäre fatal. Also das sollte man nicht machen. Also wenn man dann die Klimaschutzziele umsetzt, dann braucht man irgendwelche Maßnahmen, ähnlich des Gebäudeenergiegesetzes und ähnlich des Ende vom CO2-emittierenden Autos. Und dann wäre sowas möglich. Also wenn man dann guckt, okay, wir suchen uns das Beste aus dem Programm der CDU und der Grünen zusammen, dann käme man in der Tat einfach zu einem relativ guten Klima. Programm, das dann eine solche schwarz-grüne Regierung auch wirklich umsetzen könnte. Also das wäre so von allen Szenarien das Allerbeste.
Ja, spannend. Ja, mit den Wahlprogrammen werden wir uns hier im Podcast auch auf jeden Fall auch nochmal ausführlich beschäftigen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung dazu. Es gibt noch eine Sache, die im Februar ansteht, und zwar ist da die offizielle Deadline für die Staaten, für die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, um ihre neuen nationalen Klimaschutzpläne, die sogenannten NDCs, einzureichen. Das müssen sie alle 5 Jahre tun. Vielleicht, weil NDCs und nationale Klimaschutzpläne immer so, ja, sehr, ja, ich finde, man kann sich immer nicht so viel drunter vorstellen, auch wenn man ungefähr weiß, was irgendwie ein Klimaschutzplan sein soll. Warum ist das diesmal so wichtig? Und ja, genau, vielleicht können Sie auch noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich NDCs genau sind.
Also es ist eigentlich immer wichtig und das liegt daran, dass im Pariser Klimaschutzabkommen zwei Dinge beschlossen worden sind. Das eine ist ein globales Ziel, das hatten wir schon besprochen, also den globalen Temperaturanstieg weit unter 2 Grad in Richtung 1,5 Grad zu halten. Das ist global. Und auf der anderen Seite sagt man, alle Länder müssen jetzt nationale Pläne vorlegen, also Klimaschutzziele, wie viele Emissionen sie reduzieren wollen bis zu einem bestimmten Jahr. Und das beides muss irgendwie zusammenpassen. Ja, also die ganzen Vorschläge, die Länder machen, die kann man dann zusammenrechnen und gucken, reicht das denn für 1,5 Grad oder weit unter 2? Und da ist schon seit dem Pariser Klimaschutzabkommen klar, es reicht nicht. Ja, also damals waren die Ziele, war irgendwo 3 Grad oder 3,5 Grad. Und jetzt, wenn alle Länder alle Ziele umsetzen, bis 2030 sind wir irgendwie bei 2,4 Grad, das ist die Größenordnung. Also es ist schon ein bisschen besser geworden mit Zielen, die die Länder umsetzen, aber es reicht eben nicht aus. Also wenn Länder alles das machen, was sie vorgeschlagen haben, dann schaffen wir eben das globale Ziel nicht. Und deswegen sind Länder eigentlich dauernd aufgerufen und mindestens alle 5 Jahre sich neue Ziele zu überlegen, damit das globale Ziel eben irgendwann erreicht werden kann. Und diese Frist läuft eben ab im Februar oder März diesen Jahres und da müssen alle Länder was Neues vorlegen. Und der Prozess ist immer so in der Art und Weise, dass es meistens die Industrieländer sind oder die Länder des globalen Nordens, die Vorreiter sind, die ein Ziel vorlegen. Da hat die USA jetzt tatsächlich was gemacht, wobei das natürlich wackelig ist. Das wird von Trump gleich wieder einkassiert. Und aber ein bisschen enttäuschend war die EU, die das nicht geschafft hat rechtzeitig, weil der nationale Prozess ein bisschen langsamer ist. Die EU will im ersten Quartal diesen Jahres noch was vorlegen. Und die Erwartung ist, dass erst, wenn die Industrieländer wirklich was vorgelegt haben, dass dann die Länder des globalen Südens nachziehen, also China wahrscheinlich im zweiten Quartal irgendwann und viele andere Länder dann später. Und das ist ja so ein bisschen ein. Ja, eben Vorreiter, die schneller und mehr vorlegen, damit die anderen dann auch was vorlegen können. Und da müssen wir jetzt sehen, was passiert. Bisher ist noch nicht so viel passiert, aber die Deadline ist ja noch nicht.
Aber also, es hört sich jetzt so ein bisschen so an, als ob die Deadline so relativ egal wäre. Also der 10.
Das
Februar
glaube ich auch.
verstreicht und dann,
Ja.
und das ist so ein bisschen so, ja, mal schauen.
Naja, die Deadline ist nicht egal. Also aus einem Punkt, eigentlich müssten alle Länder sehr schnell nachlegen, weil wir wissen, das reicht einfach hinten und vorne nicht aus mit den Vorschlägen, die die Länder gemacht haben. Ne? Wir haben ja gesagt, wir sind jetzt bei 1,5 Grad im letzten Jahr. Das langfristige Mittel ist da noch nicht. Aber wenn wir das langfristige Mittel tatsächlich irgendwie unter 1,5 Grad halten wollen, dann müssen wir jetzt Emissionen halbieren in den nächsten 5 Jahren. Ja? Also das wird extrem schwierig. Also wir sind weit, weit weg von dem, was man eigentlich machen müsste. Aber das Pariser Klimaschutzabkommen ist halt ein Abkommen zwischen Staaten ohne Sanktionen. Ja, die einzige Sanktion ist, dass man politisch an den Pranger gestellt werden kann und dass der eine sagen kann, hey, ja, da war die Frist und die habt ihr nicht eingehalten. Das ist es. Also wir haben keine Weltpolizei, die dann kommt und irgendwas macht. Das ist auch gut so vielleicht, weil so wir als Staaten zusammenarbeiten, aber es ist halt eine große ja, Schwäche des ganzen Systems. Es beruht auf Freiwilligkeit. Und solange es freiwillig ist, braucht es Vorreiter, die eben vorangehen, damit sie die anderen mitziehen.
Spätestens vielleicht dann ja zur großen Klimakonferenz in Brasilien, die COP30 dann im November, da werden wir wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich auch viele die das dann auf den Termin schieben. Man hört jetzt in den letzten, also zumindest hatte ich das Gefühl, so, es wurde so angekündigt, die COP30 in Brasilien wird eine unfassbar wichtige COP, so einer der wichtigsten der letzten Jahre. Warum ist das eigentlich so?
Ja, diese Konferenzen, die normalerweise war es sowieso so, dass immer nur alle 5 Jahre oder sogar länger es gebraucht hatte, bis mal wieder eine wichtige Klimakonferenz war, weil man eine neue Sache beschlossen hat, ne? Also einmal das Pariser Klimaschutzabkommen 2015, das war eine super wichtige Konferenz. Oder dann etwas später, wo man nochmal ein Regelwerk festgelegt hat. Also es war nicht so, dass jede Konferenz wirklich wichtig war. Jetzt sind wir aber langsam so spät dran mit Klimaschutz, dass wirklich jedes Jahr irgendwas Wichtiges passieren muss, damit es wirklich vorangeht. Jetzt die Konferenz in diesem Jahr ist in der Tat noch mal eine Stufe wichtiger, weil es eben jetzt so ist, dass im Laufe dieses Jahres die Länder neue Klimaschutzziele vorlegen müssen und sich dann eben bis zum Ende des Jahres zeigt, ob wir da überhaupt noch eine Chance haben, irgendwie in eine wirkliche richtige Richtung zu gehen oder nicht. Und deshalb wird jetzt dieses Jahr nochmal ordentlich Druck aufgebaut, damit die Länder eben ambitionierte Dinge vorlegen, damit wir bis zum Ende des Jahres einen, ja, guten Schritt nach vorne kommen und alle Länder eben noch mehr machen. Das ist die Hoffnung. Mit der Wahl von Trump ist das jetzt ein bisschen schwieriger geworden, weil es eben diese Sogwirkung nicht mehr ganz so gibt. Aber die Hoffnung ist, dass es eben weitergeht mit anderen Vorreitern, dass die EU tatsächlich was Ambitioniertes vorlegt, dass China, die ja schon gezeigt haben, dass ihnen das wichtig ist, dass die was Ambitioniertes vorlegen und dass damit dann auch alle anderen Länder etwas vorlegen können und damit es eben dann eben einen Schritt nach vorne geht.
Also kann man sagen, dass sich im November schon so ein bisschen finaler entscheidet, ob wir 1,5, also ob das überhaupt eingehalten werden können oder nicht. Also steuern wir da so ein bisschen auf so ein, ja, auf so einen kleinen Spannungsbogen zu? Also wird sich das dann so, oder kann man danach auch sagen, ja, okay, die Klimaschutzpläne wird jetzt nicht eingehalten, aber wir versuchen es doch nochmal auf einem anderen Weg?
Ja, es zeigt sich eben im Laufe des Jahres, ob wir auf einem guten Weg sind, dass die Temperatur auf einem niedrigeren Niveau gehalten wird oder eben nicht. Ja, also das ist jetzt wirklich zu sehen. Und da würde ich aber auch die Hoffnung, die habe ich noch nicht aufgegeben. Denn eine Sache ist ja ganz klar, die erneuerbaren Energien boomen überall auf der gesamten Welt. Ja, also sie sind jedes Jahr wieder, überraschen sie uns, dass sie günstiger sind, als wir im Jahr vorher gedacht haben. Sie werden schneller ausgebaut und mit den erneuerbaren Energien auch die Speichertechnologien, also Batterien, Batterien und so weiter. Und deshalb gehen auch die Elektromobilität schneller voran, jetzt zum Beispiel bei LKWs und nicht nur bei PKWs. Und auch die Elektrifizierung innerhalb der Industrie geht voran. Also da sind Entwicklungen, die uns positiv überraschen. Und das bedeutet ja, dass jetzt jedes Land eigentlich nochmal zurückgehen kann und sagt, ja, was wir uns vor 3 Jahren überlegt haben, ist eigentlich völlig veraltet. Das müsste doch viel schneller gehen. Und das ist jetzt die Hoffnung, dass die Länder das tun, dass sie gucken, okay, das, was wir uns da vorgenommen haben, ja, das schaffen wir locker und vielleicht können wir eben noch mehr machen. Und das ist für mich die Hoffnung, die man eben jetzt hoffentlich dieses Jahr sehen kann.
Ja, genau, Sie sprechen schon an, also eigentlich, dass diese vielen Klimalösungen und auch eben Technologien ja eigentlich auf dem Tisch liegen und man sie nutzen müsste und es eben auch der politische Wille vor allem ist, der da fehlt. Jetzt ist es aber so, dass wir das auch wieder in Baku gesehen haben und auch die Jahre davor, dass es ja durchaus auch gerade auf diesen Klimakonferenzen ja eine Gruppierung von Staaten gibt, die eben nicht vorwärts gehen wollen, sondern am liebsten eben wieder zurück. Also gerade eben die Ölstaaten rund um Saudi-Arabien, die blockieren eigentlich alles weg, was irgendwie in Richtung fossiler Ausstieg geht. Und man befindet sich da ja schon irgendwie in so einem Deadlock. Haben Sie da das Gefühl, das kann überhaupt noch wieder aufgebrochen werden, es kann überhaupt wieder vorwärts gehen.
Ja, also die Klimaverhandlungen sind ja sehr kompliziert. Da müssen sich fast 200 Staaten irgendwie einigen, und zwar einstimmig. Und es ist sehr einfach zu blockieren. Ja, also wenn man sagt, nö, ich mache da nicht mit, dann geht einfach nichts auf dieser Konferenz. Und das muss nur ein Staat sein, der blockiert. Und normalerweise werden diese Staaten, die blockieren wollen, oft sind das eben ölproduzierende Staaten. Saudi-Arabien hat da eine ganz wichtige Rolle. Auch als Blockierer leider. Manchmal werden die von anderen Staaten im Zaum gehalten, den USA zum Beispiel, können dann eben nicht unendlich blockieren. Und jetzt fällt aber dieses Regulativ mit den USA leider weg. Deswegen wird es wieder einfacher, den Prozess innerhalb der Klimaverhandlungen zu blockieren. Das ist ein Problem. Aber ich glaube, auch da wieder muss es jetzt eigentlich eine Koalition geben von den Ländern, die vorangehen wollen. Ja, und es gibt im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen gar nicht mehr so viel zu beschließen. Ja, es gibt das Pariser Klimaschutzabkommen, die Regeln sind klar, jeder weiß, was er zu tun hat. Und dabei ist es jetzt nicht mehr so wichtig, dass man gemeinsam was Neues beschließt, sondern dass man das umsetzt, was man beschlossen hat. Und das können eben die Länder machen, die vorangehen wollen, also die Länder, die abhängig sind vom Import von fossilen Energien. Und das sind wir eben in Europa und in Deutschland. Wir bezahlen unendlich viel Geld an Staaten, die uns eben Öl und Gas liefern, mit denen wir eigentlich gar keine Geschäftsbeziehung haben wollen. Also Russland allen voran, das haben wir jetzt aufgehört, aber auch die Staaten im Nahen Osten haben alle signifikante Probleme. Und wenn wir nicht mehr abhängig wären von denen, dann wäre das sehr viel besser. Und deswegen gibt es eben diese Motivation für die Länder, die derzeit abhängig sind vom Import von Kohle, Öl und Gas, sich unabhängig zu machen. Und da ist eben die Möglichkeit, die erneuerbaren Energien auszubauen. Und da zeigt sich eben, das ist vorteilhaft, wenn wir das eben positiv sehen, dass wir, wenn wir rausgehen aus Kohle, Öl und Gas, hinterher die Welt eben eine bessere ist. Wir sind nicht mehr abhängig von Despoten, die uns Kohle, Öl und Gas verkaufen, sondern wir können das irgendwie selber hinbekommen. Und das ist ein sehr wichtiges Argument.
Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr interessanter Blick auf diese Problematik, die sich da ergibt. Aber wir haben ja auch eben in diesen Ländern durchaus auch das Potenzial für erneuerbare Energien. Also gerade Saudi-Arabien hat ja also wahnsinnig großes Potenzial für Solarenergie und Wasserstoff. Und das wäre natürlich dann wahrscheinlich wieder eine neue Abhängigkeit, aber zumindest dann eine, die ja vielleicht zumindest klimafreundlicher wäre.
Aber sehr viel geringer. Also wenn wir jetzt die Klimawende hinbekommen, dann brauchen wir wahrscheinlich für einige Dinge schon noch Energie, die wir importieren von außerhalb von Europa. Wasserstoff vielleicht, aber das ist sehr viel weniger, als wir jetzt importieren an Öl und Gas. Ja? Also im Transportbereich brauchen wir fast nichts mehr, aber für die Industrie brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Wasserstoff. Grundsätzlich ist das im Bereich von dem, was wir an Gas jetzt verbrauchen, vielleicht ein Drittel von dem, was wir jetzt an Gas verbrauchen, brauchen wir irgendwann in Größenordnung von Wasserstoff und vielleicht auch von extern. Und das kriegen wir dann nicht selber produziert. Also es ist sehr, sehr viel weniger. Die Abhängigkeit ist sehr viel geringer, als sie jetzt gerade ist.
Ich finde das auch, also so wäre das jetzt vielleicht nicht, aber das, ich finde es immer schön, dass Sie das so betonen und immer wieder hervorstellen, diese guten Nachrichten, dass wir einfach, ja, dass sich auf dem Weltmarkt was bewegt und einfach dieser unglaubliche Boom von Erneuerbaren, der sich dann hoffentlich selbst durchsetzt. Und ich finde es immer sehr schön, dass Sie das so betonen und das wollte ich nochmal herausstellen extra. Aber wenn wir jetzt nochmal, also wir sind jetzt ein bisschen durchs Jahr gesprungen, es war natürlich schnell, aber wir hatten irgendwie Bock, einmal irgendwie über alle relativ wichtigen Dinge klimapolitisch zu sprechen, die jetzt 2025 passieren. Aber wenn Sie jetzt trotzdem noch mal den einen Schritt zurückgehen und sich das Jahr anschauen, vor allen Dingen nach diesem Katastrophenjahr 2024, werden wir sowas wieder ähnlich sehen oder haben Sie so ein bisschen die Hoffnung, dass sich es auch wieder abkühlt und wir vielleicht noch mal so einen kleinen, nicht mehr so ein Katastrophenjahr haben wie 2024?
Ja, erst nochmal zum Positiven. Also das ist mir schon
Sehr gut,
wichtig,
sehr gut.
weil schon klar erkannt, das ist mir einfach wichtig, deswegen betone ich es auch immer. Und was mir nämlich nicht daran gefällt, ist, dass man sagt, Klimaschutz ist irgendwie schlecht, hat mit Verzicht zu tun und alles wird schlechter. Nee, wenn wir das richtig machen, dann wird es besser. Und die jetzige Situation ist auch nicht gut. Ja? Also wir sind abhängig von Despoten, wir haben Luftverschmutzung, wir haben schlecht sanierte Häuser, wir ernähren uns ungesund. Und wenn wir die Wende hinbekommen, dann können wir das alles besser machen. Ja? Dann können wir eben unendlich viel Energie bekommen, wir haben lebenswertere Städte, wir sind gesünder, weil wir uns besser ernähren, wir haben bessere Häuser, die besser funktionieren. Und wir können gleichzeitig sogar noch einen sozialen Ausgleich hinbekommen. Also das geht alles und das ist eben eine positive Entwicklung, wenn wir es denn richtig machen. Und deswegen darf man sich nicht gegeneinander ausspielen und sagen, Klimaschutz ist schlecht und macht alles schlechter, sondern nee, Klimaschutz macht eigentlich alles besser. So, das ist wichtig. Aber zurück zur
Fahrkarten
Frage,
abgespeichert.
war, was passiert nächstes Jahr oder dieses Jahr 2025? Also, die globale Temperatur, die fluktuiert immer ein bisschen und die war eben letztes Jahr höher als normalerweise das langfristige Mittel. Und das liegt an so einem ja, wiederkehrenden Phänomen, El Niño heißt das. Und die meisten, die sich darum kümmern, die sagen voraus, dass das nächste Jahr etwas niedriger wird in der Temperatur. Also dass die großen Auswirkungen, die wir letztes Jahr gesehen haben, dieses Jahr hoffentlich etwas weniger sind. Das ist eine Vorhersage. Die waren in der Vergangenheit nicht immer 100% richtig, aber das ist immer eine Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm wird. Aber nochmal, solange wir CO2 emittieren, solange wir Kohle und Gas verbrennen, wird die Temperatur steigen. Also, dass wir das langfristige Mittel irgendwie 1,5 Grad erreichen, wird Anfang der 2030er wahrscheinlich passieren. Außer wir reduzieren eben extrem schnell. Und das bedeutet eben, dass wir jetzt in 2025 hoffentlich sehen werden, auch hier wieder, dass der Anteil der erneuerbaren Energien steigt und dass dadurch eben Energien, die Regierungen und auch Unternehmen und alle anderen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ambitionierter vorgehen und mehr machen für Klimaschutz. Das wäre meine Hoffnung. Dass das passiert, weiß ich nicht, aber wir werden es eben sehen.
Ich glaube, diese Hoffnung schließen wir uns an und vielleicht, wer weiß, können wir uns ja fürs Ende des Jahres mal verabreden und dann nochmal gemeinsam zurückschauen,
Oh ja.
was davon passiert ist und was nicht. Herr Hühne, vielen, vielen, vielen Dank für die
Ja,
Zeit
vielen
und
Dank.
dass Sie Gast bei Climate Gossip waren. Wir haben uns sehr, sehr gefreut.
Ja, danke für die Einladung. War sehr nett. Danke.
Also mir hat dieses Gespräch mit Herrn Hühne, habe ich ja vorhin schon gesagt, auf jeden Fall voll Hoffnung gemacht, weil ich einfach finde, dass er nochmal super gut einen Überblick gegeben hat darüber, wo wir gerade stehen, was wir aber eben auch alles schon erreicht haben. Nicht nur, was wir alles jetzt tun müssen und was ansteht und dass alles schneller passieren muss, das auf jeden Fall auch. Aber gerade diese Thematik mit den erneuerbaren Energien, finde ich, ist etwas, was man viel öfter anbringen müsste, wie sich dieses Bild der erneuerbaren Energien gewandelt hat, auf internationaler Ebene. Weltweit sind viel mehr Länder mittlerweile überzeugt davon, wollen auch ihr Energiesystem klimaneutral umstellen. Und das ist was, glaube ich, was man nicht vergessen darf. Und ja, eben auch in Deutschland haben wir ja auch eben es geschafft, dass wir immer mehr erneuerbare Energien haben und gerade die Solarenergie boomt. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die ja dafür sprechen, dass das doch ein guter Weg ist und man eben, wie du schon vorhin gesagt hast, dass wir auf diesem Weg sind.
Wir sind auf dem Weg und ich finde auch, dass es Hoffnung macht und ich schätze ihn und das habe ich ihm auch schon gesagt, aber gerade wenn man dieses Interview nochmal hört, schätze ihn wirklich sehr dafür, dass er immer wieder sagt, nee, es ist noch nicht vorbei und es ist immer noch
Ja.
wichtig und es besteht Hoffnung weiterhin, weil wir einfach genau diese Entwicklungen sehen und das ist echt richtig cool und Herr Höhne tritt ja überall auf, der ist gern gesehener Gast in Tagesthemen, Tagesschau etc. Super, 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 dass wir so einen Klimawissenschaftler haben, der so gut kommunizieren kann
Ja.
und da die Hoffnung immer hochhält und es gibt ja auch, und das haben wir jetzt ja Anfang des Jahres auch gesehen, so die guten Nachrichten. Deutschland hat die Klimaziele 2024 erreicht. Und genau aus dem Grund, was du eben auch schon gesagt hast, weil es im Energiesektor so gut läuft. Also weil man einfach so einen Sprung hat von den Erneuerbaren. Da gibt es natürlich auch noch einen kleinen Haken. Es wurde auch damit begründet, dass die Wirtschaftslage jetzt in Deutschland nicht
Das
so.
kommt natürlich dazu,
Das kommt
genau.
natürlich dazu, aber trotzdem, und es stimmt einfach. Ich habe eben auch noch mal so einen Artikel gelesen. Super viele Leute haben sich so bei Balkonkraftwerke irgendwie
Genau,
angeschafft,
dieser Solarboom, ja.
selber PV-Anlagen installiert, weil das einfach unabhängig macht, weil du deinen eigenen Strom einspeisen kannst, weil es einfach geil ist, dann zu wissen, okay, so viel Strom haben wir jetzt, da können wir irgendwie, keine Ahnung, die Spülmaschine mitlaufen lassen. Also diese Idee, das funktioniert einfach und es wird immer, immer, immer mehr werden. Es wird nicht mehr weniger werden.
Ja, ich glaube, was man natürlich auch nicht verschweigen darf, sind diese Probleme, die es natürlich dann gibt, eben, dass dann die Wirtschaft definitiv schwächer war in diesem Jahr oder eben auch, dass dadurch, dass jetzt alle ihre privaten Balkonkraftwerke haben und einspeisen, an manchen Tagen der Strom oder viel zu viel Strom im Netz ist und nicht verbraucht wird. Das sind alles Probleme, die sind da, die müssen auch gelöst werden. Das wollen wir gar nicht verschweigen. Aber man ist eben jetzt an diesem Punkt, dass man sich jetzt um diese Probleme kümmern kann. Und da gibt es auch Lösungsmöglichkeiten, über die muss auch diskutiert und gestritten werden. Und das ist dann auch wieder die Aufgabe von PolitikerInnen. Aber es geht eben darum, gar nicht, also nicht diese Dinge abzulehnen, die eigentlich so einfach notwendig sind, diese Transformation.
Naja, und vor allen Dingen halt dann, also so quatschige Sachen zu sagen, wie wir bauen Windräder wieder ab oder so, also so
Ja.
einfach, also quasi nicht mehr dagegen anzukämpfen, dass erneuerbare Energien einfach die Lösung sind.
Sie sind
Es
am günstigsten. Also
ist das
das kann
Günstigste
auch
und
genau.
es funktioniert. Und da jetzt halt sozusagen noch Narrative drumherum zu spinnen, weil Wahlkampf ist, I don't know.
Einfach anstrengend.
Ja.
Unnötig und anstrengend, ja.
Ja.
Aber
Mega
ja.
cool, dass wir mit Herrn Hühne sprechen konnten.
Das auf jeden
Also
Fall. Und wir hoffen, wir konnten euch da auch irgendwie so ein bisschen Hoffnung geben
ja, oder
in
einfach auch
diesem
so einen
Jahr.
Überblick, was halt passiert.
Überblick
Also
natürlich auch, aber vor allem eben auch, dass nicht alles Kacke ist.
nee, auf gar
Auch
keinen Fall.
vielleicht mal schön, das auch mal so zu hören von jemandem, der
Ja,
sich wirklich gut auskennt.
wirklich sehr, sehr gut.
Genau. So, aber bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen und dann in unsere wohlverdiente Mittagspause
entfliehen
werden. Ich habe schon sehr Hunger, deshalb wollte ich ein bisschen schnell
wie immer
machen heute.
Ich glaube, es war die letzten paar Male immer so, dass irgendeiner
dass von uns wir immer danach hatte. Essen gegangen mhm. sind. Auch voll geil.
So belohnt man sich. Ja. Kommen wir natürlich auch zu unseren Empfehlungen der Woche.
Es geht gleich schön in die WDR-Kantine, Jule.
Aha, das hast du ja also gleich vor. Samira, WDR-Kantine, ist das auch deine Empfehlung?
Es sollte sie sein. Also,
weiß ich nicht.
Die beste Kantine, nein,
da würde ich
gar
jetzt,
keinen
ich,
Fall. Geht bitte nicht in die WDR-Kantine. Nein, ich glaube, ich würde gerne an der Stelle nochmal die Arbeit vom Netzwerk Klimajournalismus Deutschland und Österreich hervorheben. Wir haben ja im letzten Jahr die zweite Staffel.
Die dritte Staffel.
Die dritte Staffel. Ja. Eine Staffel. 5 vor 12 moderiert. Habt ihr ja mitbekommen, wir haben ja ein paar Special-Folgen gemacht. Aber jetzt in der Bundestagswahl gibt es auch nochmal extra Calls, thematisch, inhaltlich zu der Bundestagswahl. Ich glaube, im nächsten Call geht es um. Geht es da um Wirtschaft?
Es geht um, ich glaube, vor allem um Desinformation oder die wichtigen
auch wichtig.
Themen. Also
auch wichtig.
Am 21.01., also nächste Woche
Dienstag. Ist meine Empfehlung, Jule, glaube
ich
dir jetzt
ich,
nicht.
Ich will es nur ganz kurz sagen. 2 Tage, nachdem diese Folge rauskommt. Deswegen, ihr müsst euch das auf jeden Fall notieren.
Ja, 2 Tage, nachdem die Folge rauskommt, am 21. um 12 Uhr
genau.
findet ein Call statt. Und das würde ich sehr empfehlen. Und wenn ich gerade schon dabei bin, das Netzwerk macht auch, und das fand ich voll cool, auch Arbeit, insofern, dass sie halt jetzt einen offenen Brief gestaltet haben und gesagt haben, ey Leute, das, was wir am Anfang auch schon gesagt haben, Klima findet überhaupt nicht im Wahlkampf statt, das geht so nicht. Und da haben sie so einen offenen Brief gestartet, da haben echt viele Leute unterschrieben. Es ist einfach cool, also die Arbeit sich da, wenn man sich für Klimajournalismus interessiert oder für Klimapolitik, schaut auf jeden Fall immer bei der Arbeit rein. Bei der Arbeit, schaut doch mal bei der Arbeit rein. Klopf, klopf. Ich schau mal bei der Arbeit
schaut
rein. Was ich sagen wollte, abonniert den Newsletter und folgt den beteiligten Personen. Es lohnt sich.
Genau. Ja, Klima als Dimension für jedes Thema ist auch eben bei diesem offenen Brief das Thema. Und ich finde, meine Empfehlung hat das auch wieder sehr gut gezeigt. Und zwar ist das eine Recherche von Aline Papst, die auch im Netzwerk aktiv ist, sehr aktiv sogar. Und Aline hat sich eben mal angeschaut, wer eigentlich hinter diesen Anti-Windkraftbürgerinitiativen im Saarland steckt. Und hat dann eben auch schnell erkannt, das ist nicht ein einfacher Bürgerprotest, sondern da sind AkteurInnen hinter, die das sehr, sehr gut organisiert und strategisch machen. Die versuchen mit natürlich BürgerInnen vor Ort, aber eben dann auch mit PolitikerInnen aus Parteien wie der FDP oder der Union zusammenzuarbeiten und eben gegen Windkraft stark zu machen, finde ich immer ein bisschen schwierig, einfach gegen Windkraft zu poltern oder eben auch sich wirklich dagegen zu stellen. Und die Recherche ist sehr lang, aber ich fand es einfach sehr spannend, das nochmal so aufgeschrieben zu haben und finde auch einfach cool, dass Aline da so viel im Saarland einfach macht und so viel auf Landesebene recherchiert und finde, das zeigt wieder ganz gut, wie die Thematik dann eben auch, keine Ahnung, von Wirtschaft und Lobby irgendwie eingenommen wird und wie wichtig das ist, dahin zu schauen, eben auch im Wahlkampf.
Genau. Vor allem im Wahlkampf. Und da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge auch nochmal wieder drüber sprechen, weil der ganze Spaß geht ja noch ein paar Wochen, der Wahlkampf. Ja. Ich bin mal gespannt, worüber wir dann nächstes Mal sprechen können. Mein Take ist ja, dass irgendwas noch passiert, was so ein bisschen so richtungswechselnd ist. Also so ein bisschen, also ich würde es nicht sagen, wie der Lacher
du meinst,
von Armin Laschet.
Es gibt ein Scholz-Kabinett 2.0 am Ende.
Wie bitte? Jetzt habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
Es gibt einen Schulz.
Schulz.
Schulz kommt wieder.
Da. Nee, ich meine einfach, dass es so ein Event
Martin.
Gibt und irgendjemand so ein bisschen, also so irgendwas passiert, was nochmal einmal alles umdreht. Und ich bin gespannt, was das sein wird. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Ich sag's, wie es ist. Okay. Es wird nicht
also
so was
du
Großes sein.
Eigentlich auf dem Fettnäpfchen von Friedrich Merz, was größer ist, als zu sagen, dass er nicht an grünen Stahl in Deutschland so richtig glaubt, weil Wasserstoff zu teuer ist.
Ja.
Okay.
Es wird größer als das. Es wird irgendwas sein, was nochmal so ein bisschen, so ein bisschen so, das ist ein bisschen durchschüttelt.
Stimmung in die Bude
so
bringen. Ein bisschen.
Und darüber werden wir reden. Und über alles andere, was klimapolitisch in dem Wahlkampf passiert. Und ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Haltet durch.
Tschüss.
Tschüss.